Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Viele Anleger glauben, Börse ist Prognose. Mein heutiger Gast sagt seit einem Zweidritteljahrhundert, nein, Börse ist Haltung. Und wenn Optimismus eine Anlageklasse wäre, wäre er vermutlich eher Starfondsmanager. Willkommen bei Börsenbrain. Ich bin Niklas Kreuz und heute zu Gast Heiko Thieme. Wall Street-Veteran, Marktlegende, Optimist aus Überzeugung, was ich sehr, sehr schätze an ihm. Für viele die Stimme des antizyklischen Denkens. Für mich jemand, der aus Krisen oft Chancen lesen kann und während andere nur Risiken sehen. Und anders gesagt ist er ein Mann, der schon bullish war, bevor es bullish cool wurde. Er ist auch Pilot, ähnlich wie Chuck Norris, der vor dir einen Kotau machen würde. Heiko, ich freue mich sehr, dass du heute bei Börsenbrain gelandet bist. Wie geht's dir?
Ja, ich bin gespannt auf deine Fragen und du wirst vielleicht auch über die ein oder andere Antwort erstaunt sein, denn ein Optimist sieht die Dinge ja häufig anders als der Normalverbraucher, der immer wieder die Probleme erkennt, während der Optimist immer die Lösung sieht.
Richtig, du sagtest mal immer zu mir, der Pessimist ist der Mist, auf dem nichts wächst. Also wer entscheidet sich eigentlich als Optimist freiwillig sein ganzes Leben den Märkten zu widmen? Wie fing das alles bei dir an?
Gut, das war ein reiner Zufall. Ich wollte ja mal Patentanwalt werden, und als ich in Tübingen anfing und musste man zwei Studien machen. Einmal die Juristerei und dann noch ein technisches Studium wie Chemie, Physik oder was auch immer. Und ich fing also erstmal an mit der Mathematik, verließ dann erst nach einem Jahr die Klasse und der Lehrer sagt mir, wieso gehen Sie weg? Ich sage, ich will erstmal die Juristerei probieren. Außerdem merke ich, dass ich kein Einstein bin. Die Mathe überfordert mich. Ich sage, Sie gehören zu den besten Studenten, die ich habe. Sie sind Nummer 2 oder 3 von 200. Das würde ich auch nicht unbedingt negativ sehen. Aber ich habe mich dann zu Recht entschlossen, erstmal die Juristerei zu betreiben. Bin dann ja auch im ersten Examen in Hamburg gemacht, nach dem Umweg über Tübingen nach Edinburgh, wo ich auch war, nach Hamburg zu gehen. Und dann, ich sage mal, zum Bedauern der Fakultät habe ich auch noch ein Examen gemacht. Und als ich meine Doktorarbeit anfangen wollte, und ich war, und das Thema meinem Dr. Walter Korkisch, der mit Seerecht betraut war, ihm sagte, ich will mich über die Börsenzulassungsvoraussetzungen der Börse beschäftigen, weil Deutschland seit 1908 keine neuen Regelungen eingeführt hatte, also relativ veraltet war. Da sagte der Thieme, ich habe von dem Thema keine Ahnung. Sag ich, Herr Professor, mir geht's genauso. Wieso machen Sie denn diese Arbeit? Ja, weil ich weiß, ich werde mich nie wieder mit dem Thema beschäftigen in meinem Leben. Ich will mal was tun, was ich nicht weiterverfolge. Und diese Einschätzung betraf, war nicht ganz richtig bei mir, denn seitdem hatte ich mich dann ab der 1970 ja, mit Börsenzulassungsvoraussetzungen, Börse schlechthin beschäftigt. Und ein für mich eigentlich trockenes Gebiet oder plötzlich ein unheimlich lebendiges Gebiet. Denn die Börse ist tatsächlich ein Spiegelbild des Alltags, des Lebens schlechthin. Das könnte man ja etwas euphorisch ausdrücken.
Hast du absolut recht. Du warst auch in London, das hast du, und an der Wall Street auch, hast ganze Marktzyklen letzten Endes auch erlebt. Wann hast du begriffen, dass Märkte auch weniger mit Zahlen zu tun haben, sondern dass das auch eine menschliche Natur hat?
Die menschliche Natur ist ganz entscheidend. Die Börse wird von der menschlichen Natur geprägt. Natürlich muss die Faktenlage, die muss dann auch stimmen. In dem Sinne, du sagst, in London habe ich gearbeitet, das ist richtig, aber ich fing ja an in Schottland, in Edinburgh. Ich war bei Wood Mackenzie 1972, nachdem ich vorher in Berkeley, der Universität in Kalifornien unter Jennings studiert hatte, Zulassungsvoraussetzung der Börse und dann auch Insider-Trading war das Gebiet, was ja in Europa total unbekannt ist, auch heute noch scheinbar vielen Leuten unbekannt ist, dass man also, wenn man privilegierte Meinung hat, kann man an der Börse nicht handeln. Oder wenn Leute plötzlich Interviews machen und sagen, hier, das ist die Aktie, die ich gerade gestern gekauft habe, das wird dann manchmal den Leuten vorgeworfen, denn das ist Frontrunning, wenn man dann sagt, jetzt könnt ihr einsteigen, ich habe gestern gekauft, aber ich werde auch einen Tag früher oder zwei Tage früher verkaufen, damit es nicht jeder tut. Das sollte man also möglichst unterlassen.
Ja. Genau da hacken wir ein. Ganz ehrlich, welchen Denkfehler hat dich selbst früher am meisten beschäftigt? Zu früh optimistisch zu sein oder zu früh überzeugt oder manchmal gegen den Strom zu lange zu schwimmen?
Das ist eine gute, komplexe Frage. Ich bin und bleibe in meiner Grundhaltung Optimist. Ich war, wie du sie sagst, der Pessimist seins, hier Mist, auf dem nichts wächst, ist meine Grundhaltung, die ich habe. Costolani und ich, wir waren ja eng befreundet. Ich hatte ja auch eine sehr positive Grundmeinung. Die Börse ist eine Chance. Nur die Chance muss erkannt werden. Und man sollte nicht das tun, was alle gleichzeitig tun, sondern man muss eben das tun, was sie wenigstens am Anfang tun, sofern die Substanz und die Vision und die Begründung für das Produkt, was man kauft, auch vorhanden ist. Das heißt also, der Trendfollower und der Antizykler sind total gegensätzliche Menschen. Aber, um es gleich zu sagen, viele sagen auch, der Heiko ist ja der Daueroptimist. Nein, ich bin kein Daueroptimist, ich bin ein rationaler Optimist. Denn, machen wir es uns nicht vor, wir sind zurzeit in einer enormen Krisenphase. Ich will dir mal das negative Bild gleich geben. Wir könnten also in wenigen Monaten einen atomaren Krieg haben. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt unter 5% aus meiner Sicht. Einige sagen, es ist 5:12. Ich habe noch 5 Minuten Zeit. Aber da waren wir auch schon mal 1962 gewesen bei der Kuba-Krise, nicht wahr? Zwischen Khrushchev und Kennedy. Und da hat es auch funktioniert, dass wir eben keinen atomaren Krieg haben. Denn der atomare Krieg wäre die Auslöschung. Und deswegen sage ich als Optimist, es spielt gar keine Rolle, wie gefährlich es ist mit der Atomwaffe. Es wird wohl keiner so blöd sein, das zu tun, denn dann sind wir alle weg. Also brauchen wir uns damit nicht zu beschäftigen. Also die Gefahr, die wir haben, ist zwar nicht klein, denn wir werden ja zurzeit von Menschen regiert oder beeinflusst, die eigentlich nicht zum Fach sind, wenn man so will, die ihre Meinung äußern oder ihre Meinung alle 40 Minuten wieder umdrehen beziehungsweise sie mit Unwahrheiten bekleiden. Und ich will jetzt keine Namen nennen, sonst kann ich überhaupt nicht mehr rumreisen nach Amerika. Aber wenn du alle 40 Minuten lügst, ist das schon ein Hammer. Und das war nicht nur tagsmäßig, sondern 24 Stunden rund um die Uhr. Das ist schon mittlerweile seit fast anderthalb Jahren. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und vor unseren Augen wird gerade die Demokratie in Amerika abgeschafft, während wir das 250-jährige Bestehen der Demokratie in der Neuzeit feiern wollten. Also dann gibt es viele Widersprüche. Dann gucken wir nach Russland. Da haben wir jemanden, den ich als Hitler von Russland bezeichne, der die Ukraine angreift, nicht wahr? Und jede Woche, nicht wahr, 1000 oder was auch immer Soldaten opfert für eine Idee, die meines Erachtens keine Langhaltigkeit hat, sondern gefährlich ist, denn Menschen sollten ihre freie Meinung äußern und auch dementsprechend handeln können. Und dann haben wir im Nahen Osten auch jemand, der sehr bedenklich ist, Netanyahu. Da zitiere ich nur den Internationalen Gerichtshof, der sagt, es ist ein Kriegsverbrecher. Ich zitiere nur. Ich enthalte mich der Meinung. Ich habe sehr viele jüdische Freunde, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Aber das, was da im Gazastreifen gemacht wurde, ist natürlich total unakzeptabel. Jetzt fragt man sich natürlich, warum redet der Heiko Thieme über die Politik? Weil ich drei Themen immer beschäftige. Wirtschaft ist die Essenz überhaupt für die Börse. Politik. Sie setzt die Richtung, beziehungsweise schränkt es mitunter ein. Und dann kommt die Börse. Also Wirtschaft, Politik und Börse sind die Themen, die ich im Grunde genommen seit 1970 aktiv betreibe. Und das, wenn man so will, eigentlich rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr, ohne dabei mich eingeschränkt zu fühlen. Ich habe sehr viele andere Hobbys. Aber diese drei Themen beschäftigen mich eigentlich immer wieder. Und jetzt mit 82 Jahren, ich werde jetzt im September 83, fühle ich mich nach wie vor fit über diese Themen zu reden, zu diskutieren und der Erfahrungssatz, wenn man so will, oder auch die Unerfahrung, das Lernen in den letzten, wenn man so will, bei mir jetzt 56 Jahren, das ist ein Vorteil und für den manch anderen auch ein Nachteil, weil man gewisse Dinge schon gesehen hat. Aber ich habe keine Angst vor dem Morgen und das Gestern kann ich sowieso nicht ändern. Also schaue ich auf das Heute, versuche auf dem Gestern und heute das Morgen mit zu kreieren und dann die Entscheidung auch der Anlagestrategie. Und das bin ich nun mittlerweile, sagen wir mal, primär Anlagestratege, nicht mehr Fondsmanager, sondern ich mache noch Kolumnen, schreibe ich regelmäßig, aber ich habe so viele Dinge getan und versuche immer wieder noch meine Meinung zu äußern. Was mich reizt, und dann hört der lange Monolog bei mir auch gleich auf, dann kannst du wieder Fragen stellen, ist so, sofern ich es bei Vorträgen, und du hast ja einige Vorträge von mir gehört, ich halte ja einen Vortrag immer zweimal. Ich habe viele Vorträge immer zweimal, und zwar einmal und nie wieder. Ich habe kein Konzept, kein schriftliches Blatt Papier davor und habe keine Overhead, weil die Leute in der vierten Reihe einschlafen, weil Overheads gar nicht mehr lesen können und sagen, naja, das kann ich auch zu Hause lesen, was der mir da erzählt. Ich will die Leute, weil, darf ich mal Arroganz, faszinieren. Ich will die faszinieren, dass da jemand steht, der ohne Hilfsmittel die Leute nur durch das Wort versucht zu führen. Wenn ich eine Bühne habe, die lang ist, dann laufe ich auch hin und her, ich war und versuche nachzudenken, höre mir selber zu. Das Gefährliche ist dabei nur eines, weil man ja kein Konzept hat, wenn ich mir selbst zuhöre, dann kann man den Faden verlieren. Dann weiß man, was habe ich gerade gesagt, weil ich mich in einen Satz verliebt habe, den ich noch nie gesagt hatte. Das ist das einzige Risiko. Ansonsten ist es die Uhr. 45 Minuten ist mein Limit für die Vorträge. Ich hatte einmal einen Vortrag gehabt, der dauerte 2 Stunden. Das war vor langer, langer Zeit, habe ich gemerkt, das ist zu viel, das kannst du den Leuten nicht zumuten. Aber wenn du dich dann die 45-Minuten-Regel hältst und sie auf die Sekunde triffst, ist das ein Volltreffer. Ich mache es jetzt zum Beispiel seit 3 Jahren mit Instagram. Da mache ich sogar in einer Minute die Idee des Tages. Eine Minute nur Wirtschaft, Politik und Börse. Ich habe immerhin 193.000 Followers. 2 Drittel davon sind zwischen 18 bis 44. Die Rest sind dann etwas älter. Allerdings die Frauenquote ist mit knapp 10% für mich erschreckend niedrig. Aber das liegt nicht daran, dass ich unattraktiv wäre oder etwas, sondern das ist allgemein so. Die Frauen sind nicht so aktiv tätig. Und die würde ich gerne auch bei dir jetzt, du hast ja auch weibliche Zuhörer, sagen, bitte tut euch mal einen Gefallen, schaut euch mal meinen Instagram-Kanal an, damit meine Frauenquote steigt. Denn die Frauen haben ein größeres Gewicht im Geldbereich, als die Männer es wahrhaben wollen. Die Frauen haben nämlich das Geld im Endeffekt. Warum? Ganz simple Statistik. Frauen leben länger. Das heißt, das, was der Mann und wer auch immer erwirtschaftet hat, geht dann die Frau über. Und sie ist dann der große Profiteur von dem, was übrig geblieben ist. Das ist normalerweise eine ganze Menge. Also die Frauen haben eine größere Kraft, was die Geldausgabe und die Gestaltung bedeutet, als die Männer.
Absolut, teile ich mit dir. Also erstmal den ersten Punkt. Ich sehe viele Vorträge, ich sehe wenige Vorträge, wo danach das Auditorium Standing Ovation gibt. Das machst du regelmäßig. Ich finde es faszinierend und es ist nie langweilig, weil es immer anders ist. Wenn wir genau da reinhaken, wenn du sagst, auch und ich sehe das genauso, auch wie wichtig die bessere Hälfte ist bei der Geldanlage. Wenn eine Anlegerin heute vor dir sitzt und sagt, ich habe in der aktuellen Situation, so wie du es ja auch beschrieben hast, enorme Angst, jetzt etwas falsch zu machen, falsch zu handeln. Was sagst du ihr konkret?
Ich sage, die Frauen sollten erstmal keine Angst haben vor der Börse. Das Ganze stand, viele haben Angst, sonst ist es zu kompliziert. Die Börse kann man sehr kompliziert darstellen oder man kann sie sehr einfach darstellen. Erstmal fangen wir an mit der Frage, wie viel Zeit muss ich eigentlich als Normalverbraucher? Ich rede jetzt einer Person, die ganz einen normalen Beruf hat, nicht wahr? Ob das jetzt ein Handwerker ist, ob das ein Mediziner ist, ein Akademiker ist, im weiteren Sinne ein Politiker ist, was auch immer, oder ein Pensionär. Wie viel Zeit sollte man eigentlich sich mit der Börse beschäftigen? Nun, da sind wir beide die Ausnahme und nicht die Regel. Wir beschäftigen uns wahrscheinlich viel mehr als der Normalverbraucher, aber weil wir es aus Spaß tun. Der Normalverbraucher, ich sage, sollte eigentlich minimal in einem Jahr 1 Stunde verbringen mit seiner Aktienanlage oder seiner Vermögensanlage, mehr nicht. 60 Minuten reichen. Und wer weniger Zeit hat, kann es auch mit 30 Minuten schaffen. Aber sich gar nicht damit zu beschäftigen, das wäre ein Fehler. Würden die meisten erstaunt sein, was, nur 60 Minuten, das reicht? Das reicht. Wer aber Spaß daran hat, der könnte mehr tun. Der kann auch 3 Stunden am Tag damit verbringen, 4 Stunden, 5 Stunden verbringen, aber er sollte seinen Beruf, den er und sie erworben hat, auf keinen Fall aufgeben, sagen, ich möchte jetzt an der Börse zum Beispiel Tageshändler werden. Gibt es eine ganz simple Statistik, 80% der Tageshändler verlieren Geld. Und wer jetzt glaubt, er wäre nun einer der 20% Begnadigten, die Geld verdienen, schon gibt es eine Arroganz, sollte man bescheiden sein. Also die meisten verlieren Geld, das muss man von vornherein wissen. Und die meisten reden ja auch immer nur von ihren Erfolgen. Man sollte auch die Erfolge und Misserfolge zusammenzählen. Und Costolani sagte ja schon immer, wenn du 51% Recht hast, bist du gut. Und jetzt wäre ich ein bisschen arrogant. Andere haben diese Statistik erstellt und ich würde Statistik nicht unbedingt widersprechen. Sagen, du liest ja ca. 80% richtig mit deinen Prognosen. Das reicht mir. 100 schafft man sowieso nicht. Aber was alles, wenn man in diesem Bereich ist, wenn 51% schon gut sind, dann sind natürlich 80% oder 75% nicht unbedingt schlecht. Man muss natürlich auch alles relativieren. Die Zuhörer, das sehe ich ja immer wieder, auch bei mir in unserem Firmenanlageclub. Ich habe eine tägliche Hotline, die ich seit 1986 mache. Muss ich mir überlegen, das ist mein 40. Jahr. Im September kann ich das 40-jährige Jubiläum feiern, eine deutschsprachige Hotline zu haben. Das ist die älteste, die es in Deutschland gibt. Und die Zuhörer sind also auch beachtlich, die dabei sind. Ich würde mich mal interessieren, ob ich noch jemanden finde, der schon von der ersten Stunde mit dabei war. Das würde dann meine Auffrage im September sein. Und diese Hotline Dabei spreche ich Dinge, die ich auch jetzt nicht lange vorbereite. Dann mache ich keine Schriftstücke. Das heißt, ich setze mich hin und sage, jetzt sagst du den Leuten in 5 oder 10 Minuten und manchmal auch jetzt unser Tageshotline mit oder sogar 15 bis 20 oder 30 Minuten, was ich denke, was für mich wichtig ist von den Leuten. Dann gibt es auch mal Tage, wo ich sage, heute müssen wir gar nichts machen. Müssen wir mal stillhalten. Ach so, dafür zahle ich auch noch Geld. Also eine Hotline, die man bezahlen muss. Während meine Instagram-Seite ist umsonst, aber auch nur eine Minute. Dann gibt es dann die ganzen Fragen auf Instagram. Die wollen von mir also so viele Fragen erfahren, bei mir 193.000 Leute haben Fragen. Hey Leute, ich kann euch in einer Minute nicht die ganze Bibel vorlesen, das geht nicht, nicht wahr? Dann müsst ihr schon mal bei uns in den Club eintreten, der einmal wöchentlich im Zwiegespräch mit Peter Heinrich und Andreas Groß als Sparing-Partner von mir, wo wir die Dinge diskutieren, Fragen von unseren Mitgliedern aufnehmen, beziehungsweise bei der Tageshotline noch intensiver, die also mehr wissen wollen. Und da versuche ich auch den Zuhörern und den Mitgliedern bei uns etwas dann halt nicht beizubringen, das klingt zu lehrerhaft, sondern zumindest zu suggerieren, wie man die Komplexität, die wir haben. Wir haben eine Komplexität, das muss man wissen. Wir haben viele Themen, die herausfordernd sind, um sie irgendwie in den Griff zu bekommen. Das versuche ich aus meiner Sicht zu erläutern, wo ich nie angebe oder vorgebe, ich wüsste alles. Ich weiß gar nichts, aber ich mache mit dem wenigen, was ich weiß, hoffentlich eine ganze Menge praktische Erfahrungssätze, die man haben kann. Denn eines muss man von rein sagen. Das wird viele Leute erstaunen, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Satz. Es gibt keinen Menschen, den ich kennengelernt habe. Nicht eine einzige Person, das sind also nicht Tausende, das sind Zehntausende, die wissen, wo die Börse am nächsten Tag hingeht. Denn wenn es einer weiß, um gleich den Beweis anzubringen, wenn jemand weiß, wo die Börse morgen steht, jeden Tag das richtig macht, dann braucht er im Endeffekt nur lediglich, mal so gesagt, 64 Tage, so viel wie Schachfelder im Schachbrett sind, um den gesamten Reichtum der Welt zu besitzen. Das ist die Parabel, die wir damals hatten, als der Weise, nicht wahr, Philosoph vom persischen König ihn in einer Sache beraten hatte, die Krankheit, was er immer gemacht hat, er sagte, Mensch, du hast mir geholfen, ich erfülle dir jeden Wunsch, was möchtest du haben? Er sagte, ich würde auf einem Schachbrett Anfang, Brett 1, ein Reiskorn haben, beim zweiten, zweiter Reiskorn bis zu 64. Der sagte, was, so wenig willst du von mir haben? Er sagte, Majestät, wenn Sie das fertig brächten, mir zu liefern, dann gibt es nichts mehr auf der Welt, was mir nicht gehören würde. Das muss man wissen, das ist die Extrapolation, die ja auch der Multiplikator, den immer Einstein sagte, nicht wahr? Diese Extrapolation ist das achte Weltwunder, das verstehen die meisten nicht. Wenn man an der Börse jedes Jahr knapp 10% verdient, ist das eine 7%, das heißt also alle 7 Jahre eine Verdopplung. Und wenn das jemand mit der Geburt macht, das mal als Beispiel zu nennen, fängt an, also man als Baby würde ja nicht investieren, aber kann das über heutige ETFs machen lassen, nicht mal, oder Paten können ihm ein Geschenk machen. Und wenn man ihm einen Geldbetrag anlegt und der jede 7 Jahre sich verdoppelt, ist das bis zum 70. Lebensjahr eine Verzehnfachung, die man hat. Um es mal nur auszurechnen, um mal zu praktische Zeit zu zeigen. Wenn ich mit 1 anfange, dann habe ich im zweiten Mal, in der ersten Verdopplungsphase habe ich dann 2, dann habe ich 4, dann habe ich 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, da bin ich bei 1 Million. Das heißt also, wenn ich hier anfange mit 1.000 Mark, einem Kind, das anfängt, in die Welt gesetzt zu werden. Und als Pate schenke ich dem Kind 1.000 Euro. Oder die Eltern geben dem Kind auf dem Konto 1.000 Euro als Spargeld. Und das verdoppelt sich alle 7 Jahre. Wenn das der Fall ist, dann hat er 1 Million. Da muss man natürlich sagen, die Million ist nicht mehr so viel wert wie heute, weil die Kaufkraft abgezogen werden muss von der Inflationsrate. Aber es ist schon mal ein Beispiel. Und wenn dieser Mensch nicht nur einmal sich beglücken lässt, sondern er selbst noch etwas mitmacht ab dem 20. Lebensjahr, weil er dann Geld verdient, und legt dann jedes Jahr eine Summe an, die er mit 100 multipliziert seinem Alter entsprechen. Also mit 20 Jahren mal 100 sind 2.000 Euro. Und dann mit 21 sind 2.100 Euro. Und wenn er 50 ist, sind es 5.000 Euro. Und so weiter. Bis zum 70. Lebensjahr das tut, dann hat er so insgesamt so 220.000, 230.000 Euro investiert. Wenn das noch macht, zusätzlich zu den 1.000 Euro, die ihm die Eltern oder der Pater geschenkt hat, dann ist er mehrfacher Millionär. Und dann, Inflation abgezogen, ist er immer noch Millionär. Und nehmen wir an, er hätte nur 1 Million auf heutiger Basis. 8% oder 7-8%, wenn man nicht 10% im Jahr, wären ungefähr 100.000 Euro. Also er hat ungefähr 8.000 Euro auf heutiger Basis bezogen zum Ausgeben. Ja, damit habe ich noch Riester-Rente, alles verblassen lassen. Dann ist man selbstständig, der Staat braucht den Leuten keine Pension zu geben, nichts zu machen, sondern ihr könnt euch alle selbst finanzieren. Also du siehst, praktische Beispiele zeigen, wie man es an der Börse machen kann. Ich erwähne es deswegen, etwas, was mich fasziniert, dass jetzt die Bundesregierung ja beschlossen hat, ob es wieder umsetzt, ich hoffe, dass nächstes Jahr passiert, dass wir alle können in ihrem Pensionsfonds selbstständig anlegen. Sie können auch verkaufen, ohne Steuern zahlen zu müssen. Es wird erst besteuert, wenn Sie es rausnehmen. Das heißt, wenn in meinem Beispiel derjenige jetzt also seine Million hat und sagt, ich kriege 8.000 Euro, die muss er dann versteuern. Aber da bleibt eine Menge noch übrig. Der wird ja nicht plötzlich einen Steuersatz haben, der 50% oder 60% ist, sondern wird ein normaler Steuersatz sein. In meinen Vorstellungen, steht auch in meinem Buch drin, sollten es nicht mehr als 20% sein. Wenn er 20% abzieht, dann werden also 1.600 weg, abgezogen sind 600 und 6.400 Euro auf heutiger Basis. Also wenn du mit 6.400 Euro nicht leben kannst, wo du immer lebst, nicht wahr, dann hast du selber Schuld. Und das ist ja nur das, was du so nebenbei zur Seite gelegt hast, ohne dass du dich quergelegt hast, oh, ich muss sparen, ich habe nichts mehr und so weiter. Das ist also mal eine Zusammenfassung eines optimistischen Denkers, nicht wahr, der vieles erlebt hat.
Nico, wo soll ich unterschreiben bei dir? Du hast gerade was gesagt, ganz wesentlich. Gott sei Dank bist du ja nicht nur auf der Tonspur unterwegs, sondern gerade ist auch dein neues Buch veröffentlicht worden. Erfolgreich, zeitlos investieren heißt es. Schon der Titel ist spannend. Warum zeitlos? Was ist dir aus diesem Buch ist erwachsen?
Zwei Dinge, die darin, du sprichst das richtige Wort an, warum ist es zeitlos? Hat ja auch lange gedauert. Ich habe es Costolani versprochen, als er mich fragte, ein Jahr vor seinem Tode, das letzte Mal uns in Paris gesehen hatten, das war vor Ende des Jahrtausends, wollte unbedingt das Jahrtausend erleben, starb dann aber 3 Monate vorher, also im September starb er, also 3,5 Monate, um genau zu sein, bevor das Jahr 2000 da war. Und er sagte mir bei unserem letzten Abschied, als ich ihn nach Hause fuhr, in der Avenue Forschung war, sagte er, du musst ein Buch schreiben. Wir kannten uns 20 Jahre ungefähr, nicht ganz um 18 Jahre waren es wohl. Und da sagte ich, ja, André, das ehrt mich sehr. Du hast so viele Bücher geschrieben, an deinen Stil kommt keiner ran. Du bist so lebhaft und so visuell in jeder Form. Das ist erstaunlich. Wenn ich es aber machen würde, dann werde ich es dir widmen. Und es gibt ja bei uns an der Börse immer einen Spruch, nicht wahr? Mein Wort ist mein Bond, daran halte ich mich nicht. Ich halte mich an mein Wort. Und das belastete mich nicht, aber bei meiner Rückkehr, Heiko, du hast im anderen Kostolan gesprochen, wenn du ein Buch schreibst, wirst du es ihm widmen. Du wirst eben nicht plötzlich sterben wollen, ich war und hat ihm nicht mal ein Buch gewidmet. Und das war immer der Ansporn. Und dann kam noch bei mir ein früherer Assistent hinzu, jetzt Geschäftsführer von der Eurofinanzwoche, ich war Andreas Scholz. Und er sagte, ich mach das. Ich sagte, du kannst es diktieren, ich schreibe es auf und so fort. Und dann hatten wir noch Peter Heinrich, den du auch kennst vom Börsenradio, der machte die Logistik. Und dann auch noch der Andreas Groß, der ebenfalls also auch noch weiterhin mit einer helfenden Kraft dabei war. Und dieses Vierergespann hat dann mit Hilfe auch von Assistenten und so fort es fertiggebracht, dass ich das Buch diktiert habe. Das hat Monate gedauert, immer mal, wenn man Zeit hatte, kapitelweise es aufzubauen. Und dann wurde es also geschrieben, erstmal in der Form, dann habe ich es zum Schluss, weil alle es nochmal gelesen haben, quer und so weiter, nochmal selbst gelesen, nochmal 172 verschiedene Verbesserungen gemacht und so fort. Und dann wurde es tatsächlich gedruckt und war fertig zu meinem Geburtstag, beim 82. Geburtstag am 16. September vergangenen Jahres. Das war so mal der große Anstoß. Man kann natürlich sagen, ein bisschen kritisch, wenn einer 82 Jahre braucht, ein Buch zu schreiben, ist ja nicht viel. Der Goethe hat in der Zwischenzeit viel mehr geschrieben, aber ich bin auch kein Goethe, schreibe auch keine Gedichte, aber kurzum, ich will mich mit keinem vergleichen. Aber dann wurde es glücklicherweise ein Bestseller für einige Monate. Ich war oft vom Manager-Magazin Nummer 1 für lange Zeit. Und wir waren schon in der ersten Woche, hatte der Verlag, kann sich jeder angucken, weil der Verlag ist in München, der bekannteste Finanzbuchverlag. Aber die hatten schon keine Bücher nach der ersten Woche. Ich sage, Kinder, was habt ihr da gemacht? Ja, wir haben nur 3.000 Bücher bereitgestellt. Ich sage, hören Sie mal zu, ich will ja nicht angeben, aber ich meine, ich habe mehrere Millionen Leute gesehen. Ich hoffe, dass die sich ein bisschen angesprochen fühlen, auch von einem Optimisten. Wir hatten das Riesenproblem, wir konnten keine Bücher liefern. Da kriegt man natürlich gleich bei dem Rating, da kommst du langsam mal rein. Der Team kann ja nichts verkaufen, nicht wahr? Aber so haben wir die Brücke geschafft. Und während wir jetzt beide reden, darf ich dir das Neueste bringen. Wir hatten dann auch, natürlich gibt es ja heute die Hörbücher, die ich übrigens sehr geschätze, weil beim Hörbuch hat man einen Vorteil, man kann was anderes tun, während man hinhört. Ich höre sehr gerne Podcasts wie bei dir auch das an und ich kann noch was anderes machen dabei. Ich kann spazieren gehen, ich kann dies und jenes tun. Also das ist die moderne Entwicklung für mich. Und da haben wir gesagt, pass mal auf, wir machen einen Podcast, wo alle, die ich vorhin genannte Beteiligten, daran teilnehmen. Das heißt also, abgesehen von meiner Wenigkeit, haben wir dann, also hier Andreas Scholz, der das Diktierte nicht mal aufgeschrieben hatte. Dann haben wir Peter Heinrich von der Logistik her, der seinen Part auch mitgetragen hat. Und dann auch noch eine andere, Andreas Groß. Und diese vier visuell neben der ganzen Gemeinschaft, die wir noch haben, sind in diesem Buch als Hörbuch mit aufgetreten. Und es ist jetzt, das ist das Allerneueste, letzte Woche war es, Anfang Mai, wir sind fertig mit dem Buch und es wird vor Pfingsten veröffentlicht werden. Und das ist halt für jeden, der sich, und wie jeder sagt, Mensch, die, und wenn die Leute sagen, ja, soll ich das Hörbuch kaufen oder soll ich das Schriftliche kaufen? Erstens muss ich sagen, ich verdiene keinen Pfennig dran. Das hat mich, Geld hat mich noch nie interessiert. Aber die Sache ist die, dass die Antwort heißt, was soll ich nehmen? Hörbuch oder das Schriftliche? Ich sage beides. Denn das eine ist das gelesene Buch. Wenn man liest, ist eine andere Erfahrung, ein anderes Erlebnis. Und das Hören ist ebenfalls ein Erlebnis. Das sollte sich jeder leisten. Und wer sich dieses Geld nicht leisten kann, sind beide Bücher zusammengenommen, weniger als 50 Euro, wer sich das nicht leisten kann, ja, bei dem würde ich sagen, dann brauchst du an der Börse auch gar nicht zu investieren. Also das ist schon eine Ausgabe, die man sich leisten lassen sollte. Und einer hat gesagt beim Lesen meines Buches, weil, ja, ich habe ja nichts Neues erfahren. Ich kannte ja Heiko Thieme schon 30 Jahre lang. Dann wirst du natürlich nicht, wenn einer sagt, nie was er Neues erfahren, sondern da sind Dinge drin, die keiner bisher wusste. Es ist nicht so, dass ich mich neu eröffne bei anderen, aber ich glaube, es ist, und das klingt ein bisschen arrogant, es ist eine interessante Lebensgeschichte, denn in diesem Buch Zeitlos investieren heißt es, welche Charakteristika braucht man, um eine Anlagestrategie zu besetzen. Und ich hoffe, dass dieses Buch, ähnlich wie Costolani, das wäre so mein Ehrgeiz, der ja heute noch absolut aktuell ist, obwohl er, wie gesagt, schon über 27 Jahre lang verstorben ist, dass man sagen kann, pass mal auf, da sind Weisheiten, Erkenntnisse drin, die sind also zeitlos, die kann man immer wieder verwenden. Jetzt die Frage an dich, kam es noch eine Frage, die gesagt wurde, um es zu testen. Wie häufig taucht in meinem Buch, das sind so 207 Seiten, das Wort Donald Trump auf, das meistgebrauchte Wort, was wir überhaupt in der Weltgeschichte zurzeit haben? Wie häufig wird es in meinem Buch genannt?
Ich vermute nicht einmal.
Da bist du richtig, Volltreffer, richtig, weil es nämlich nicht zeitlos ist. Das Buch ist ja zeitlos. Ich glaube, das muss man auch wissen, dass alle Personen, die wir haben, ich habe auch in der Politik, für politische Namen werden bei uns gar nicht genommen, weil ich sage, das sind alles Personen, die wichtig sind, die was gemacht haben, aber das Vorwort fängt an mit einer Person, die für mich zeitlos ist. Und das war Costolani. André Costolani, dem habe ich das Buch gewidmet. Und er hat viel bewegt. Er hat die Deutschen zur Börse gebracht, das Verständnis der Börse ihnen näher gebracht. Und ich hoffe, dass es jetzt auch viele noch gibt, die die Fackel weitertragen. Was mich besonders freut, dass in meiner Instagram-Seite ich eben, wie gesagt, 2/3 der Hörer, das sind immerhin, wenn man so wie 2/3, fast also knapp 200.000, haben sich ausgerechnet, wie viele Leute das sind. Das sind also weit über 100.000 Personen, 130.000. die wir dort haben, die sind zwischen 18 bis 44 und man spricht eine ganz neue Generation an. Und das ist ganz wichtig, denn die Aktienanlage heißt ja nichts anderes als die Beteiligung an dem Erfolg von Unternehmen oder von dem Erfolg einer ganzen Nation. Das habe ich immer mit Bundeskanzler Schmidt diskutiert, mit dem ich etliche Vorträge hielt, als er nicht mehr Bundeskanzler war, der ja mal den Satz sagte, Aktien, mit solchem Blödsinn beschäftige ich mich nicht. Ich sage, Herr Bundeskanzler, die Aktie repräsentiert Deutschland. Sie wollen doch nicht sagen, dass Deutschland muss man sich nicht beschäftigen. Deutschland ist ein ganz wesentlicher Teil der Volksgemeinschaft, des Wachstums, nicht wahr? Dessen, was wir hier produzieren. Damit muss man sich beschäftigen, nicht wahr? Und da hat er mich ein bisschen, ich will nicht sagen dumm angeschaut, aber verwundert angeschaut, dass jemand so enthusiastisch sein kann für die Börse. Was man ja bei Politikern immer wieder sieht im Parlament, man fragen würde, wer von euch hat eigentlich einen Aktienfonds, wer hat einen ETF? Ich glaube, da gehen ganz wenige Hände hoch. Ich war das verkennt, weil wir immer glauben, das ist eine Spekulation. Aktienanlage hat mit Spekulation nichts zu tun. Man kann eine Aktienanlage zur Spekulation machen, aber sie ist keine Spekulation schlechthin, sondern es ist eine Investition auf die Chancen für die Zukunft. Und wer keine Zukunftschancen sieht, der muss auch nicht anlegen, aber der darf sich nicht wundern, wenn er auch nichts hat. Aber wer die Zukunftschancen sieht, versucht sie zu interpretieren und dann noch mit einem rationellen Geldbetrag dabei ist, ohne sich zu erschöpfen, ja, der wird erfolgreich haben. Und muss sich nicht jeden Tag, wie ich es und du, beschäftigen damit, aber es schadet ja auch mal gelegentlich hinzuschauen, wo der Index steht oder was die Tageszeitungen sind. Oder ich war eine Studentin, ich unterrichte immer auch junge Leute, nicht wahr? Einmal in der Woche mit einer Stunde virtuell, so wie wir es machen, wenn ich dann frage, sag mal, wer ist der Person, zum Beispiel, wenn die jungen Leute fragt, was die aktuellen Geschehnisse sind, erstaunt mich eines, dass viele keinerlei Ahnung haben, was in der Wirtschaft und der Politik passiert, weil sie nichts lesen. Das ist ein bisschen ein Manko, das muss man aufbessern, denn es ist fatal, wenn du nicht weißt, wie der Bundeskanzler deines Landes heißt. Wäre doch nett, wenn du auch noch den vielleicht Finanzminister kennen würdest. Ist vielleicht auch ganz nett, wenn du auch andere Länder kennen würdest, wenn du den Leuten fragen kannst, was passiert in welchen Ländern, oder wenn ich die Leute frage, oder es wird immer so kritisiert, die Amerikaner werden, also haben kein Wissen, in Europa wissen sie nicht, wo Berlin liegt, beziehungsweise Barcelona ist und so fort oder Florenz ist, das kennen die alles nicht. Ich sage, Leute, wenn ich euch sage Montana, was ist denn das? Dann passen die meisten Leute in Deutschland. Ne? Wir wissen auch nicht, dass es das ein Staat ist. Nicht? Und wenn man dann noch fragt, was ist denn dann die Hauptstadt von Montana? Gibt es ja 50 Länder, Staaten in Amerika, das sind Helena. Nicht wahr? Das wissen ganz wenige. Also wollen wir nicht so arrogant sein, dass wir mehr wissen als die. Immer da, wo man zu Hause ist, weiß man noch was. Wo alle übrigens viel wissen, ich weniger ist. Wer hat die Tore geschossen am Sonntag? Nicht wahr? Beim Spitzenspiel bei Bayern München und Düsseldorf, was immer der Fall ist. Da habe ich keine Ahnung, glaube ich ganz offen. Ich bin kein großer Fußballfanatiker. Ich akzeptiere die Resultate. Ich war bei etlichen großartigen Spielen eingeladen, habe das mal mitgemacht, aber ich muss nicht dabei sein, ohne jetzt den Fußball zu diskreditieren. Ich habe andere Hobbys, nicht wahr? Ich bin eben Wanderer, ich lasse meinen Drachen steigen, ich bin Langstreckenläufer, ich war vom Marathon her geprägt worden. Das sind meine Interessen, aber ich lebe ja nach einem Prinzip und das ist ganz simpel einmal zu sagen, das sind drei Worte, die fast alles in der Philosophie in meinen Augen ersetzen könnten, steht auch in dem Buch drin, Toleranz, Respekt und Transparenz. Wenn du also Toleranz, Respekt und Transparenz nimmst, kannst du eigentlich alle Weltprobleme ohne große Problematiken lösen. Dann gäbe es auch keinen Krieg im Nahen Osten, wie wir es gesehen haben. Dann gibt es auch keinen Ukraine-Krieg. Toleranz, Respekt und Transparenz. Wird leider zu wenig beachtet. Man könnte sogar meines Erachtens die 10 Gebote damit ersetzen, denn die wenigsten wissen ja, dass bei den 10 Geboten der Ehebruch immer noch dazugehört. Also lassen wir es gleich raus. Und machen wir wieder Toleranz, Respekt und Transparenz. Ersetzt das alles. Das nur nehmen. Also du hast jetzt mal Heiko Thieme aus der Fülle erlebt, jetzt aber wieder zu deinen speziellen Fragen. Willst ja auch andere Dinge noch hören.
Ja, aber das ist ja gerade das Faszinierende und es ist sehr, sehr schön. Da fragen wir direkt rein. Was würden Anleger denn überraschen, wenn sie einen Tag mit Heiko Thieme mitlaufen?
Ja, dann bist du schon schnell laufen, nicht? Oder viel Dauerlauf haben, wenn man so will. Da ich also relativ schnell gehe, aber heute nicht mehr, ich mache ja keinen Marathon mehr. Ich meine, gut, ich träume immer noch, dass ich mit als 85 oder 90-Jähriger, sollte ich so alt werden, Marathon in New York laufen werde. Ich habe ja 10 Marathons in New York gemacht, den letzten mit 75 Jahren, nicht in meinem 75. Lebensjahr. Also das ist schon jetzt 7 Jahre her. Aber die Sache ist die, wenn ich noch laufen würde, dann wüsste ich, würde, wenn ich es schaffe, an die Zielgrenze zu kommen, wäre ich die Nummer 1. Warum? Weil sonst keiner in meiner Altersgruppe gibt. Dann wäre ich also von vornherein die Nummer 1. Sonst hatte man, zum Beispiel im Fernsehen, dann meckerten so einige, als ich gelaufen war. Ich habe erst mit 53 Jahren Marathon angefangen zu laufen. Da hieß es dann, als ich in den 60er Jahren war, ja, wie viel da sind Sie denn geworden? Ich sagte, ich war hier ungefähr, da hatte ich gesagt, ich war 35.000. gewesen. Ach, um Gottes Willen, das ist ja ganz langsam. Ich sage mal zu, hinter mir waren nochmal 20.000 Leute, das ist eine ganze Menge. Nicht wahr? Das kommt immer auf die Relativität an. Nicht? Man muss also die Dinge relativ interpretieren und nicht immer sagen, um Gottes Willen, du musst immer die Nummer 1 sein. Für mich war immer wichtig, auch beim Marathon, auch im Leben, dabei sein ist alles, mitzumachen. Mhm. Nicht immer die Nummer 1 zu sein. Das ist sehr schön, wenn man es schafft, aber das kann ja nur einer schaffen. Jetzt, wo wir zwei sogar unter 2 Stunden gelaufen sind, das ist schon faszinierend, nicht wahr? In London kann man nur sagen, toller Wetter, das Leben geht weiter, aber das würde mich nicht reizen unbedingt, muss ich nicht machen, aber ich will ans Ziel kommen. Und das ist das, was ein Marathonlauf einbringt. Aber wenn bei mir einen Tag verbringt, würde eins merken, gut, ich normalerweise, wenn ich also die Lichter ausmache, ist es zwischen das Frühjahr, also ein früher Abend, wir beginnen sehr früher Abend, würde sein, wenn ich um 2 Uhr schon mich ins Bett lege. Das ist also passiert vielleicht 3-mal im Jahr. Aber zwischen 2 bis 6 Uhr morgens lege ich mich hin und dann zwischen 8 bis 9 oder 9:30 geht es wieder weiter. Das heißt, ich schlafe relativ gesehen wenig, auch wenn ich nachmittags mittlerweile auch mal meinen Mittagsschlaf mache, wenn ich mich hinsetze und dann statt nachzudenken, plötzlich merke ich, ich bin in der dritten Welt oder in der neuen Welt, klauen und wachen dann wieder auf. Ich habe das Glück, dass ich mit wenig Schlaf auskomme und mich mit vielen Dingen beschäftige, die gar nichts mit der Börse zu tun haben. Fasziniert ist für mich der Big Bang, ist eines meiner ganz großen Hobbys, nicht wahr, wie mal die Welt entstanden ist, was es dafür Möglichkeiten gibt. Aber im Gegensatz zu Elon Musk, ich muss nicht auf dem Mars sein. Im Mars habe ich genügend Vorstellungen, da kannst du nichts machen. Da brauchst du eine halbe Stunde, eine Stunde, um aus dem Loch herauszukommen. Ich war mit deinem Anzug und kannst dich kaum bewegen. Also Marathon zu laufen wäre also unmöglich dort. Aber das lasse ich mit dem Roboter machen. Der Roboter kann es mir zeigen, ich gucke mir es von hier aus an. Das reicht mir schon. Also ich habe da gewisse andere Vorstellungen. Aber zu sehen, wie das All, wie die Milchstraße sich zusammensetzt und was für Möglichkeiten es gibt, gibt es Leben außerhalb, nicht wahr, der Erde? Natürlich gibt es die. Die Wissenschaftler können das mal nach der Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass vielleicht sogar ein paar tausend etliche Welten gibt wie bei uns, aber das überlasse ich dann anderen. das noch zu diskutieren. Das fasziniert mich ebenfalls. Geschichte fasziniert mich. Geschichte, wie die Menschheit entstanden ist, was uns bewegt hat und welche Sachen wir gemeinsam haben. Und da ein größeres Einverständnis zu haben. Und das fehlt heute bei vielen Leuten, dass sie nicht das Geschichtsbewusstsein haben, nicht wahr? Und auch der Vergleich mit da, wenn man sieht, was jetzt in Amerika passiert und das mit den 30er Jahren in Deutschland vergleicht, würde man mal genau hinschauen. Das geht die bedenkliche Vergleichbarkeiten dort, nicht wahr? Die man weglassen will im Detail. Aber wir müssen uns ein bisschen bewusst sein, wir haben eine Chance. Dies ist für mich das, was mich am meisten mitprägt. Vergesst man mal die Börse zurzeit. Wir haben genügend Resources, also Mittel, Grundstoffe, alles um dran, um alle Menschen ernähren zu können und allen Menschen ein Dach über den Kopf zu geben. Das haben wir. Da würde keiner drunter leiden. Davon sind wir dennoch weit entfernt, von diesem paradiesischen Szenario. Das zu erreichen, wäre für mich sehr erstrebenswert. Denn wir haben alles, wir schmeißen 40% der Nahrungsmittel weg. Wenn wir das durch unsere heutige Intelligenz, da kommt auch künstliche Intelligenz mit hinzu, das richtig dirigieren würden, da würde kein Laden weniger verdienen, wenn er einen Teil seiner Waren weggeben würde, denjenigen, die es sich leisten können. Es gibt so viel Möglichkeit, das zu machen. Auch wenn man in Deutschland sagt, oh, wir haben nicht genügend Wohnungen und so weiter. Natürlich haben wir genug Wohnungen, müssen wir nur richtig aufteilen können. Wir müssen es attraktiv für Leute machen, den Leuten auch zeigen, dass es nicht alle gleich an der Hamburg, ich habe ja in Hamburg auch mal gelebt, nicht an der Außenalzeit wohnen wollen, muss ja nicht da unbedingt wohnen. Man kann auch mal JWD wohnen und sehr noch glücklich sein, Dinge haben. Also ich habe da verschiedene Vorstellungen, wie die Menschen alle zufrieden sein können und auch unterschiedliche Meinungen haben können, aber Religionsfanatismus und politischer Fanatismus sind meines Erachtens zerstörende Elemente. Die sollte man nicht haben. Deswegen komme ich wieder auf Toleranz, Respekt und Transparenz zurück.
Schön, Mensch. Das ist so ein schöner Blick hinter die Kulissen und viele Weisheiten. Und das ist eigentlich eine schöne Brücke auch zu den Wall Street Weisheiten. Bist du bereit? Wir machen immer so quasi zum Ende hin so eine Art Quickfire. Das bedeutet, ich sage eine Weisheit, eine vermeintliche Börsenweisheit und du kannst es mit einem kurzen, prägnanten Satz bestätigen. Hast du Lust dazu?
Natürlich, immer alle versuchen wir es doch mal. Warum nicht?
Machen wir den Schnelltest. Spontane Antworten. Buy the dip.
Ja, in 80% der Fällen auf jeden Fall.
Crashes sind Chancen.
Du musst es nochmal wiederholen. Crash und das war das andere.
Das Chancen sind Crashes, also Konsolidierung, stärkere Konsolidierung sind das Chancen.
Ohne jeden Fall, da kann man nur sagen, ja, und unterstreicht das viermal. Und Crash als Beispiel genommen, ich meine, der Crash von 87, als für viele die Welt unterging, tauchte ich auch auf im Fernsehen in Deutschland und sagte, das war die kürzeste, nicht war die beste, die wir je gehabt haben. Frau Solani fragte mich dann, glaubst du das wirklich, als wir uns in Paris trafen? Sagte ich, ja, das war der kürzeste Crash, du hast es doch selbst schon erlebt, 29 und so weiter. Dann sagte er, kannst du mal meine Frau anrufen? Sag, was willst du noch, was soll ich hier sagen? Ja, dass es der kürzeste Crash ist. Das kannst du doch selber sagen. Nee, mir glaubst du nicht mehr. Wo man dann wissen muss, dass der Prophet im eigenen Lande eben weniger Resonanz findet als andere.
Ja, genau. Schön. Gibt es zu viel Diversifikation?
Diversifikation ist wichtig, aber überdiversifiziert zu sein ist falsch. Da haben wir heute wunderbare Instrumente. Ich meine, der Anleger heute und der Anleger in den 70er Jahren, das ist wie Tag und Nacht. Also hier war Steinzeit in den 70er Jahren, da wurde ja abgesahnt von allen Finanzinstituten, bevor der Anleger überhaupt noch was bekam. Da wurden ja 2% abgenommen, da wurden die Kommission, das waren Tagesdiebe, wenn man so will, was da genommen wurde, ohne jetzt die Banken zu verurteilen, aber wir kamen von einem sehr hohen Kostenblock. Und jetzt durch die Konkurrenz, und das zeigt, dass Konkurrenz ganz entscheidend ist, zahlen die Leute ja im Grunde genommen kaum etwas. Sie zahlen Pfennige dafür. Jeder kann handeln. Aber ich würde sagen, handeln braucht ihr gar nicht zu machen. Nehmt doch die ETF bereits auf. Da könnt ihr etwas einkaufen. Der Kostensatz ist der 0,2 ist für mich so der Richtwein. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo man sagt, für 1.000 Euro, die man investiert, zahlt man 2 Euro im Jahr Bearbeitungsgebühr. Das ist ja nun wirklich etwas, was man stemmen kann. Also ein Betrag, den man nie vermissen würde. Wenn ich 1.000 Euro in Münzen habe und plötzlich habe ich in meiner Tasche, der Zug kommt und ich verliere, plötzlich fällt bei mir der Beutel runter und da fallen ein paar Münzen raus. Und jetzt habe ich die Wahl, entweder ich versuche noch einzusammeln oder ich verpasse den Zug. Da sagt man sich, auch die 2 kann ich verkraften, der Zug nicht zu zurückkommen in 2 Stunden, ich muss weg und lasse die 2 Euro weg. Das ist nur, um anzuzeigen, dass also eine Summe, die so klein ist, dass man sagen kann, die ist vernachlässigenswert. Früher war das ganz anders, da kostete das 5- oder 10-fache davon. Also ETFs als Anlagemöglichkeit und Diversifizierung heißt, wenn einer zum Beispiel heute 100 Positionen hat oder 200 Positionen, ich sage, Junge, du kannst doch keinen Überblick mehr. Kann man gar nicht mehr wissen. Ich hatte zwar als Fondsmanager damals beim American Heritage Fund in der Spitzenphase, als wir knapp 200 Millionen verwalteten, hatte ich 100 60 oder genau 161 Positionen. Das war schon eine Menge. Aber ich hatte auch meine Assistenten, meine Trainees, also ihr müsst das mal beobachten. Sag mir mal, wenn was Beachtliches passiert. Damals hatte ich noch sehr wenig Computeraktivitäten für mich entwickelt. Und wurde immer mal informiert, dass eine Achse gestiegen, gefallen war. Okay, dann konnte man eine Entscheidung treffen. Aber das Entscheidende ist, heute habe ich einen ganz einfachen Richtpfeiler. 30 Positionen maximal sollte man haben. Maximal. Warum? Das entspricht dem deutschen Alphabet. Und die anderen Alphabete, die wir haben, nicht, wenn man das Französisch oder Spanische nimmt und so weiter, die haben nur rund 27 Buchstaben. Warum? Weil die A, Ö und Ü nicht kennen. Nicht wahr? Also wir haben 30. Und mit diesen 30 Buchstaben haben Goethe, Schiller und auch Shakespeare insgesamt ihre Werke geschrieben, die heute uns noch inspirieren. Und wenn die das geschafft haben, dann reicht es aus zur Inspiration, ein vollständiges Portfolio mit 30 Positionen zu haben, was man zusammensetzt, ein Großteil, die Hälfte in ETFs. Damit hat man die ganze Welt, die man umfasst, wobei man merken muss, dass der Weltindex nicht zu nehmen wäre, der WTI, MSCI World, weil Amerika mit 70% übergewichtet ist. Aber wenn man dann einen Wert nimmt, der ohne Amerika läuft, dann nimmt man Amerika separat, dann hat man es wieder ausgeglichen. Also die Hälfte in ETFs und die andere Hälfte in Einzelwerte, wobei die maximale Größe für einen Einzelwert 3% ist. Egal, ob man jetzt glaubt, die geht um das Hundertfache hoch, macht das nur 3%, damit er diversifiziert ist. Kleinere Werte, also wie im MDAX, SDAX, um beim deutschen Markt zu bleiben, würden dann mit 1 bis maximal 2% ausgestattet sein. Und wer also richtig voll spekulieren möchte, mal so also quasi die Börse mit dem Casino verwechseln möchte, der kann mit 5% das tun. Und das legt er an in sogenannte Hebelprodukte. Hebelprodukte sind Produkte, die einen, die schon einen Hebel haben, also einen Beschleunigungsfaktor haben. Und den würde ich bis zum Dreifachen nehmen, nicht mehr, dann wird es nämlich zu risikoreich. Oder kann man also investieren? Der Erfahrungssatz zeigt bei mir, 25% der Hebelprodukte gehen pleite, weil der einfach Zeit läuft aus. Der Preis geht in eine Richtung, die also dann exzessiv war und nicht mit inkorporiert war beim Hebel, den man haben wollte. Aber die anderen bringen das ungefähr 20-40%, also 40% im Schnitt ein. Wenn ich 20% beim Aktienmarkt versuche zu erreichen, das ist ungefähr doppelte das, was die Börse pro Jahr bringt. Das klappt nicht immer, manchmal kriegt man auch ein bisschen mehr, aber bei den Hebelprodukten, das, wenn man 40% hat, dann gleicht man das gleichzeitig mit aus, dass ein Viertel pleite geht und der Rest, nicht wahr, dann dementsprechend das Ergebnis bringt. Das ist so eine simple Anlagestrategie, also Fokussierung. Und dazu noch eins, wenn ich mir Warren Buffett anschaue, der hat das mit 12 Werten oder 10 Werten gemacht. Nicht? Also das ist, wenn man also Puritaner ist, kann man das sogar mit weniger tun. Oder ein früher Trainee von mir, den ich in Buffett, nicht wahr, von Deutschland nenne, der jetzt mit Anfang 40 ist, der hat es mit 8 Werten geschafft. Er schafft in den letzten 12 Jahren einen Durchschnittsperformance von 25%. Das ist sensationell. Und da gibt es echte Möglichkeiten, die man hier in dem Markt machen kann. Das heißt, weniger ist mehr und nicht umgekehrt. Das heißt, wenn man sich fokussiert, wenn man dann nur auf ein oder zwei Werte konzentriert, hat man ein gewisses Kluckenrisiko. Denn das ist dann ein bisschen gefährlich. Aber es reicht schon aus, im Extrem, wenn man sagt, ein Dutzend Werte zu haben. Aber ich fühle mich wohl von bis zu 30 Werten. Das könnte man machen. Und dann muss er das Portfolio auch nicht jeden Tag angucken, um Gottes Willen. Es reicht, wenn einer im Jahr, nicht wahr, einmal eine Stunde damit verbringt, nicht weiß, wer machen will, der kann das aktiv tun. Aber mir macht es so viel Spaß, auch die Börse. Natürlich will ich auch das System in den Griff bekommen und möchte auch mir beweisen und anderen beweisen, dass es sich lohnt, auch mal aktiv zu sein und was zu tun. Denn die Börse ist für mich die Reflexion von Wirtschaft, Politik und dem Alltagsleben, allem drum und dran. Also ich bin Börsianer aus Leidenschaft. Und nicht aus Gier, nicht weil ich Geld verdienen will, das hat mich wenig interessiert. Mich hat immer nur interessiert, vorauszusagen, zu prognostizieren, wo geht die Börse hin und welche Chancen gibt es. Und da gibt es zurzeit in dieser prekären Lage enorm viele Chancen. Das müssen nicht nur die glorreichen 7 sein, es gibt auch andere Werte, die man dabei haben kann. Und die Börse wird, das jetzt mal auf die Frage stellen, wo steht denn die Börse am Ende des Jahrhunderts? Ich will die Antwort nicht geben, damit sich jeder mal mein Buch anschauen kann. Das wird die meisten überraschen. Wo steht der DAX-Index, wenn es so weitergeht wie seit 1980? Knapp 9% im Jahr. Wo stehen wir im Jahre 2100? Das sollte jeder mal sich überlegen. Und dann kann es jeder nachrechnen. Und dann sagt eben Einstein auch schon, die Extrapolation, nicht wahr, die Multiplikatorenfaktoren, ist das größte Welt, das ist das 9. Weltwunder, nicht was es gibt. Wer es versteht, verdient Geld. Ja. Wer nicht, der bleibt auf der Strecke.
Ja, absolut.
Du hast weitere Fragen. Ich habe schon wieder ausgehört. Du wirst immer merken bei mir, dass ich so aushole, wenn gerade weitere Fragen, kurze Antworten von jeweils 10 Sekunden bei mir jetzt.
Nein, das ist wunderbar. Du machst das Kästchen auf und da kommen so viel, da kommt so viel Lebenserfahrung, Weisheiten kommen rüber. Das ist doch der Nektar für jeden Anleger. Ich finde immer, kluge Menschen lernen aus Fehlern anderer, ja, vielleicht auch aus unseren Fehlern, und wir geben das weiter, als aus den eigenen Fehlern zu lernen. Das ist sehr viel teurer. In den vielen Jahrzehnten, die du jetzt die Börse auch mit begleitest oder die Börse dich begleitet, sind Crashes oder Hossen spannender für dich? Also ist die Euphorie oder dieses, ja, zu Tode betrübt sein im Crash, was ist für dich persönlich spannender? In welcher Marktphase findest du spannender und fühlst dich wahrscheinlich auch wohler?
Das Spannende ist eigentlich der Crash, beziehungsweise der Rückgang, warum man da Nerven haben muss. Und du wirst nicht den Tiefpunkt absolut finden. Ich habe es beim 87er Crash, ist mir gelungen, als ich den Handel da leitete in New York. Aber generell eine Abwärtsphase ist natürlich die Chance, weil man dann wieder weiß, es geht nach oben. Denn die Börse geht ja immer nur als ganz nüchtern diskutiert. Wo geht die Börse hin? Gibt es nur eine Richtung nach oben? Wie kann man das beweisen? Der DAX-Index fing an bei 1000, ist jetzt also bei 24.000. Das ist eine Richtung nach oben. Da gab es natürlich Schwankungen mit unter 80% Minus auch gewesen um die Jahrtausendwende. Aber wir haben es immer wieder überwunden. Und den Dow Jones nimmt als den Vater der Indizes, der am 26. Mai, nicht wahr, 1896, also jetzt, wenn man so will, vor 130 Jahren, das erste Mal notiert wurde, damals mit 12 Werten noch. Davon gibt es keinen Wert mehr übrigens im Index. Der Index ist immer wieder erneuert. Wer damals investiert hat bei knapp 41 Punkten, von jetzt ist bei fast 50.000 Punkten. Da braucht man kein mathematisches Studium zu sein und sagen, dass also 41, knapp 41 und 50.000 letzteres Mehrwert. Also ging die Börsenrichtung, trotz allen Crashs, die wir hatten, 1929, 32 mit reingenommen, den Crash von 87 mit reingenommen, etc., etc. Wir sind nur in eine Richtung gestiegen, wenn auch unter Umwegen. Die Frühphase ist wunderbar, es zu genießen. Nur da fängt es bei mir eben auch an zu sagen, Gewinnmitnahme bzw. Gewinnabsicherung ist absolut essentiell. Es gibt Wert, wenn eine Aktie 100% gestiegen ist, das Zehnfache macht dessen, was die Börse oder das Elffache sogar, was die Börse normalerweise in einem Jahr bringt, dann sollte man nicht plötzlich gierig werden, sagen nochmal einen großen Batzen nochmal nachlegen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Aktie auch mal ausatmet, auch wieder etwas nachgibt, ist da. Und das sollte man richtig einschätzen können. Nicht? Und das beschreibe ich auch in meinem Buch im Detail. Was man auch, ich habe ja so eine Dreidrittelstrategie entwickelt, auf der Erfahrung herauf. Ich kaufe ja nie alles sofort, immer in drei Tranchen, weil ich nie weiß, wo der Boden ist. Ich gebe nie vor, den Boden zu kennen. Ich gebe auch nie vor, den Spitzensatz erreicht zu haben. Ich habe es ein oder zweimal in meinem Leben erreicht, dass ich eine Aktie beim absoluten Höchstpunkt gekauft habe, mal persönlich, und am absoluten Tiefpunkt verkauft habe. Das ist eine gute Lektion, das mal zu erleben. Aber wie kannst du als Profi sowas tun? Passiert, nicht wahr? Aber das Gegenteil, am absoluten Tiefpunkt zu kaufen, am absoluten Höchstpunkt, ist mir eigentlich ganz selten, wenn überhaupt, gelungen. Warum? Ja, ich will mich ja auch, wenn ich auch Freidenker bin in der Zwischenzeit, christlich verhalten. Denn stell dir mal vor, du hättest eine Aktie gekauft am absoluten Tiefpunkt und hast sie am Höchstpunkt verkauft. Jetzt als Anekdote genommen. Jetzt sitzt du in meinem Restaurant, man erzählt sich sein Gegenüber, ich frage ja alle Leute, die ich sehe, was sie tun, was sie nicht machen. Ich halte mich für allen Leuten, was mich einfach interessiert. Oder jetzt sagst du dem, dachte, ach, was machen Sie? Ja, ich bin in der Börse tätig. Ich dachte, ah, ist ja toll. Dann wissen Sie, was haben Sie denn letztlich gemacht? Ja, wissen Sie, ich habe einen Wert am absoluten Tiefpunkt gekauft und habe jetzt hier neulich vor 6 Wochen am absoluten Höchstpunkt verkauft. Die Aktie ist seitdem 50% gefallen. Und da haut er dir einen ins Gesicht, das hast du gar nicht gemacht. Wieso Schlangen hier? Ja, Sie, Idiot, ich habe Ihre Aktie von Ihnen gekauft. Ich habe nicht am absoluten Höchstpunkt gekauft. Wir haben 50% verloren. Also, dann antwortet, sei christlich, lass dem Nächsten auch noch was übrig. Versuche nicht vorzugeben, am absoluten Höchstpunkt zu verkaufen, dann kriegst du nur Feinde und lass es dabei. Also nicht immer, die meisten Leute haben immer alles richtig gemacht. Ich lebe nur von meinen Fehlern. Ich mache jeden Tag einen Fehler und das erweitert meinen Anlagehorizont oder meinen Lebenshorizont oder meine Ehe. Ich bin seit 49 Jahren verheiratet in diesem Jahr, meiner französischen Frau. Also nächstes Jahr machen wir goldene Hochzeit und wir streiten uns jeden Tag. Das ist ganz wunderbar. Wir finden das herrlich. Meine Frau sagt, nicht streiten, wir diskutieren. Ja, wir streiten uns. Und das finden wir herrlich. Das heißt, der Streit ist nicht, wie wir es man so denkt, ein Streit, die hassen sich. Nein, überhaupt nicht. Es gehört dazu, Meinungsunterschiede zu haben und das auch zu genießen. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Also lebensbejahend zu sein, Optimismus zu sehen. Und eine Empfehlung für deine ganzen Zuhörer. Und ganz was anderes hat man ja gar nicht erwartet vom Anlagestrategen. Wenn ihr irgendwo seid, wie mal ein Beispiel im Fahrstuhl. Wie häufig passiert, seht im Fahrstuhl, dann sind da 5 oder 6 Leute, alle starren sich an oder gucken betreten auf den Boden, keiner macht was. Sagt Leute, das Schadensgebäude hat 20 Etagen. Also maximal, wenn du auf der 20. Etage hoch willst, hast du 20, insgesamt 25 Sekunden vielleicht Zeit. Nutz doch diese Zeit. Versuch doch mal, die Leute kennenzulernen. Sag doch erstmal Grüß Gott. Oder sag, hallo, wie geht's euch? Wo kommt ihr her? Da entwickeln sich Gespräche. Ihr werdet euch wundern, was da für Gespräche rauskommen. Oder wenn man irgendwo steht neben einem, man die Leute ansprechen. dann merkst du plötzlich, dass ein Nobelpreisträger neben dir gestanden hat und nur nichts gesagt, nicht wahr? Also da nimmt man so, wie man es im Parsifal sieht, von, ich war hier vom Wagner, dann war natürlich Mitleidwissen der reine Tor, man muss auch ein bisschen die anderen kommunizieren lassen und nicht einfach sagen, man sieht nachts nicht. Ich rede also immer, das ist Entscheidung, dann höre ich auch zu, das wird man kaum glauben, aber ich kann auch zuhören, nicht wahr? Ich gehöre auch mit dazu. Also das Leben ist voller Überraschung und meine praktische Empfehlung von allen, guckt euch mal die Leute an, die in eurer Umgebung sind. Und dann guckt mal und ratet mal, was die machen. Wisst ihr nicht. Und dann wieder meine Frau sagt, kannst du die Leute nicht fragen? Ich sage, wenn du am Nebentisch und ich frage dir mal, wo die herkommen. Wieso willst du? Interessiert mich einfach. Ja, kannst du einfach machen. Dann sagt, okay. Entschuldigung, meine Frau will nicht, dass ich sie frage, wo sie herkommen. Hört sich das, wenn ich sie frage? Da kommen die besten Gespräche zusammen. Da erfährst du so viel. Kommunikation mit den Menschen ist für mich eines meiner größten Hobbys. Abgesehen von meinem Drachensteigen hier, von meinem Turm in Kallerkessen. Ich war wie ein kleines Kind, mache ich das. Und aber der Mensch ist für mich das größte Hobby. Die Diskussion miteinander, wobei Leute natürlich auch sagen, bei dem kann man ja gar kein Wort reinführen, der redet ja immer. Nein, ich höre auch mal zu. Jetzt höre ich auf deine Frage.
Gefährlichster Satz an der Börse, wenn du jetzt zuhörst?
Ja, nee, gefährlicher, wenn du dann zuhörst an der Börse, wenn du dir anhörst, was andere sagen. Mich interessiert schon, was andere argumentieren. Und dann sage ich, gucken sehr viele sagen, Fernsehsendungen an, wie Bloomberg zum Beispiel, für mich ganz entscheidend. Ich war als Informationskanal, auch CNN benutze ich, BBC benutze ich. Ich habe ungefähr so 15 bis 20 Kanäle. Nur wenn ich dann plötzlich Chinesisch spreche, ich höre mir chinesisches Fernsehen an, auch Japanisch, aber dann auf Englisch, denn die nationalen Sprachen außer Deutsch, Englisch, verstehe ich sie nicht. Meine Frau spricht 6 Sprachen. Ich sage, für mich das Sprachengenie, aber ich muss mit 2 Sprachen halt auskommen. Aber die Sache ist die, dass man doch durchs Zuhören auch einiges lernen kann. Und Information, der Informationsgehalt ist für mich wichtig. Und dann sich immer fragen, gib noch mal einen Tipp für deine Zuhörer. Wenn dir einer was erzählt, dann setz dich mal ein bisschen zurück und frag dich immer, wenn du nicht ganz verstehst, was die sagen oder ob du wissen willst, ist das richtig, was der sagt oder nicht? Stell dir nur die Frage, würde ich von dem oder von der einen Gebrauchtwagen kaufen? Und wenn du nicht uneingeschränkt sagst, ja, dann würde ich das nicht tun, was die Person dir erzählt. Wenn ihr das mal auf einige Politiker an, ich will jetzt keine Namen nennen, dann wirst du sagen, naja, hat er doch recht.
Eigold, ist das doch schon quasi zum Ende hin, wenn du mit all den Erfahrungen an der Börse, was vielleicht auch Anleger mitnehmen können, ist das schon die Weisheit oder mit der Frage einfach auch zu enden quasi, was hat dich am Markt eigentlich Demut gelehrt?
Demut, dass man bereit ist auch zu sehen, dass man seine Meinung, die man hatte, nicht unbedingt immer genau eintritt. Weil das ist nicht immer so, dass Heiko Thieme, der kann ja nicht immer nur gewinnen, nein. Verlust, ich habe früher gesagt, so meine Meinung gefolgt, da haben Leute wahrscheinlich so um 5 bis 10 Milliarden Euro verloren. Das ist eine ganze Menge. Ich meine, Herr Thieme, hatte ich früher mal so provokativ gesagt, dass ich habe noch da Verluste und so weiter und so fort. Ja, habe ich auch. Und dann sagte ich, pass auf, ich habe mal so quer Piep mal Daumen gerechnet, also ungefähr so bis zu 10 Milliarden haben die Leute verloren bei mir. Das ist ja Wahnsinn. Das ist natürlich ganz Vermögen, finde ich so nicht unbedingt. Ich muss ja die Gegenfrage stellen, wie viel haben die Leute gewonnen, die mir gefolgt sind? Die haben ungefähr 200 bis 300 Milliarden gewonnen. Ich meine, so ein bisschen mehr als 10 Milliarden Verluste. Also die Rechnung ist positiv. Das ist ein bisschen arrogant formuliert, aber das kann man nachvollziehen. Denn ich habe einige Sachen, wie zum Beispiel die Citibank genannt. Ich war kriege sogar mal einen Prozess angehangen, wie diese Citibank in den 90er Jahren. Ja, das ist die Citi, war so bei 10 Euro, 15 Euro. 20 Euro sogar. Die wird auf 100 Euro steigen in den 90er Jahren. Und dann hatte jemand mich verklagt. Da war ich noch bei der Deutschen Bank beim Vortrag in Schwarzwald. Und er sagte, als es zum Prozess kam, ich war nicht da, sondern es wurde dann verhandelt. Und da sagte dann der Richter, was hat der Team gesagt? Ja, die geht auf 100 Euro, nicht wahr? Das ist jetzt hier bei 8 gewesen. Und da habe ich sie verkauft mit Verlust, nicht wahr? Von über 50%. Und den will ich einklagen. Fasse die Dinge etwas zusammen. Und dann sagt der Richter, ja, das Jahrzehnt ist noch gar nicht vorbei. Der Team hat auch nicht gesagt, dass im Jahre 1993 die Aktie dasteht. Das ist richtig. Wo steht sie denn heute? Ja, steht sie bei 40. Dann werden natürlich doch schon mehr höher, als sie da ihre Aktie verkauft haben. Hat der Team gesagt, sie sollen sie verkaufen? Nee, hat er nicht gesagt. Nee, ich kann die Klage nicht zulassen. Die weise ich ab. Ich hatte auch schief gelegen, denn die Aktie war nicht am Ende des Jahrzehnts bei 100, sie war bei 180. Aber ich meine, das ist ein Fehler, den keiner mir nachhalten würde, dass es ein bisschen mehr war, als ich gedacht habe. Also insofern muss man sich wirklich auch manchmal zusammenreißen können, wenn man langfristige Prognosen macht oder IBM. Mein Gott, ich habe mal im Fernsehen abgesetzt in Deutschland. Ich war gerade in Kalifornien, in Illinois gewesen, bei einer Tankstelle und wollte mich das Interview, war glaube ich NTV, was immer war. Und da sagte der Team, wir brauchen sie heute doch nicht. Ja, warum? Weil ich die IBM-Aktie empfohlen hatte, nicht wahr? IBM fiel und da war gerade Herr Görstner, der früher bei Nabisco war, wurde der Chef. Also einer, der Kicks herstellte, wurde Chef. Alles hoch, nicht mal Computer.
Heiko, wirklich ganz herzlichen Dank. Das war nicht nur Marktanalyse, das war Wall Street, Geschichte pur, Psychologie, Optimismus als Strategie und ein Blick hinter die Kulissen einer echten Börsenlegende. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und es war mir eine ausgesprochene Ehre, Heiko. Und an alle Zuhörer vielleicht, ist Börse am Ende nicht nur Kampf zwischen Angst und Gier, sondern zwischen Kurzfristpanik und langfristiger Haltung. So hast du es ja sehr, sehr vortrefflich auch auf den Punkt gebracht. Bis zum nächsten Mal bei Börsenbrain.
Ich freue mich auf das nächste Mal. Da wirst du auch Fragen stellen, was passiert ist mit der Straße von Hormuz und wo steht der DAX Index oder Dow Jones am Jahresende. Aber das sind Themen, die du gerne mich nächstes Mal fragen kannst. Und ich werde dann dir sagen, hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich dir schon eine richtige Antwort gegeben. Das ist meine persönliche Arroganz. In dem Sinne, tausend Dank und alles gut. Hoffentlich haben deine Zuschauer werden nicht zu nervös, von so einem alten Mann hier ein paar Weisheiten zu hören, der so unheimlich langsam spricht, wie ich, nicht wahr? Also erstaunlich schon, dass man sagen kann, wo bleibt der eigentlich? Mit seiner Ruhe, dann atmet der eigentlich mal aus. Aber mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder bei einer der Börsentage und vielleicht auch beim Interview wieder. Dankeschön.
Ja, definitiv. Wir sind schon für DZ Bank Trading für viel Beschäftigte. Da sind wir auch wieder miteinander verabredet im Oktober und dann sehen wir uns auch an den Börsentagen. Nochmal ganz herzlichen Dank und die Glaskugel packen wir nächstes Mal aus in Bezug auf die Straße von Hormuz. Okay?
Okay.
Danke dir.
Die dann hoffentlich vorüber ist. Die dann hoffentlich freie Passage wieder garantieren kann. Das müssen wir mal sehen, ob das klappt. In dem Sinne alles Gute und tschüss.
Und tschüss.